Das ist wie bei uns zu Hause, wenn es darum was geht, wer es war, dann waren es immer alle nicht. 9000 Seiten, gepackt in 7 große, schwere Bände. Das ist die kirchliche Dogmatik von Karl Barth. Sein Lebenswerk, 35 Jahre hat er daran geschrieben. Barth wollte aufzeigen, worum es beim Glauben geht. Da dachte ich mir, das wäre doch ein gutes Thema für den Gottesdienst am 4. Advent. Ihnen auch mal zu sagen, worum es beim Glauben geht. Erst wollte ich die kirchliche Dogmatik mitbringen und die 9000 Seiten einfach mal vorlesen. Aber dann dachte ich, wahrscheinlich wirst du nicht fertig bis Heiligabend und dann kriegst du Ärger, wenn du nicht pünktlich zu Hause bist. Was macht man also? Ich beschloss, mich an einen anderen Theologen zu wenden, bekannt unter dem Namen Professor Dr. Paulus von Tarsus. Was wenige wissen, auch er verfasste eine Art Dogmatik, eine Kurzdogmatik, wo er es doch tatsächlich schafft, in genau 4 Sätzen auszudrücken, worum es beim Glauben geht. Diese Kurzdogmatik steht im Philipperbrief. Diesem Brief, der eine Sonderstellung einnimmt innerhalb der Paulusbriefe. Die Philipper, ja, wie sagt man es richtig, waren die Schätzchen von Paulus. Er nannte diese Gemeinde meine Freude und meine Krone. Ziemlich einmalig ist das für Paulus, aber auch schön. Ich gönne es Paulus von Herzen, dass es wenigstens eine von ihm gegründete Gemeinde gab, die ihm nicht das Leben schwer machte. Die Philipper waren fast so eine harmonische und liebevolle Gemeinde wie unsere Gemeinde in Gomaringen. Eine reine Freude waren sie. Mal abgesehen von Evodia und Syntyche, die musste Paulus am Ende seines Briefes ermahnen, einträchtig zu sein. Aber ansonsten die reine Freude. Am Ende seines Briefes im letzten Kapitel fasst Paulus also ganz kurz, prägnant und auf den Punkt zusammen, worum es beim Christsein geht. Ich denke, er macht es deshalb, ganz gegen seine sonstige Art, so kurz und prägnant, weil er davon ausging, dass die Philipper ihn verstehen wollten und dass sie helle Köpfchen waren. Und da dachte ich, da gehe ich jetzt einfach auch mal davon aus, dass sie verstehen wollen und helle Köpfe sind. Und darum lese ich uns jetzt das, was Paulus im Philipper im 4. Kapitel geschrieben hat, worum es beim Glauben geht. Freut euch in dem Herrn alle Wege. Und abermals sage ich, freut euch. Eure Güte lasst kund sein allen Menschen. Der Herr ist nahe. Sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten in Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Hans-Jürgen, könntest du die Sonne ausmachen? Die blendet mich ziemlich. Worum geht's beim Glauben? Der erste Paragraph in Paulus Kurzdogmatik lautet: Wenn es ums Christsein geht, geht es zuerst einmal um eine Frage der Freude. Freut euch alle Zeit in dem Herrn. Und nochmal sage ich, freut euch. Die meisten Christenmenschen kennen diesen Satz. Ich sage es nochmal, freut euch alle Zeit in dem Herrn. Und nochmal sage ich, freut euch. Funktioniert nicht. Es macht deutlich, wie gespalten unsere menschliche Natur ist. Jeder von Ihnen kennt diesen Satz, nur Ihre Gesichtsmuskulatur nicht. Ja, was denken wir denn, warum Paulus diesen Satz den Philippern schrieb? Was er sich dabei dachte, als er ihnen schrieb, sich zu freuen in dem Herrn, und zwar mehrmals im Philipperbrief. Ja, wahrscheinlich stellte er sich vor, dass die Philipper diesen Satz lesen und dann sagen, Freude, ja, dann freuen wir uns in dem Herrn. Spaß beiseite. Offensichtlich hatten die Philipper bei aller Harmonie ein Freudenproblem. Irgendwie schien auch ihnen die Freude am Herrn abhanden gekommen zu sein und hatte vielleicht dem Leiden am Herrn Platz gemacht. Aber das will Paulus nicht. Trotz aller Schwierigkeiten im Leben ist er der Meinung, dass die Freude am Herrn das Leben des Christen bestimmen sollte. Was für eine Botschaft für die Philipper. Was für eine Botschaft für die frommen Menschen in Gomaringen am 4. Advent 2015. Es gibt einen Unterschied zwischen uns und den Philippern. Die hatten tatsächlich einigen Grund, sich nicht zu freuen, denn sie erlebten immer wieder harten Widerstand. Das erleben wir eher weniger. Uns geht es im Großen und Ganzen unglaublich gut. Und trotzdem schauen die meisten von uns, und ich schließe mich gern mit ein, meistens eher so wie ein Hündchen, dem gerade der Fressnapf weggenommen wurde. Stellen wir uns einmal vor, wir würden heute einen Theologen, Anwesende natürlich ausgeschlossen, fragen, worum es beim Christsein geht. Bestimmt würde so einer wie ich ansetzen zu einem langatmigen Vortrag. Und Paulus? Paulus fängt an mit der Freude. Ausgerechnet. Wenn man so wie ich als Kind in einem hanischen Umfeld groß wurde, also Pietismus pur, dann hat man gelernt, dass Demut ein hoher Wert ist. Dass den unteren Weg gehen das Beste ist, was einem passieren kann. Wie man das aber mit Freude und womöglich gar einem strahlenden Gesicht macht, das war weniger das Thema. Paulus macht es zum Thema Nummer 1 in seiner Kurzdogmatik im Philipperbrief. Freut euch in dem Herrn, alle Zeit. Und nochmal sage ich euch, freut euch. Martin Luther sagte einmal, die Freude ist der Doktorhut des Glaubens. Haben Sie Ihren Doktor schon? Was ist in Ihrem Glaubensleben das Thema Nummer 1? Und jetzt kommen Sie bloß nicht auf die Idee, mich zu fragen, was in meinem Glaubensleben das Thema Nummer 1 ist. Ehrlich gesagt, da wäre auch mir nicht als erstes die Freude eingefallen. Aber Paulus macht sie zum Thema Nummer 1. Wenn es ums Christsein geht, dann ist es eine Frage der Freude. Das war der erste Paragraph. Und der zweite, wenn es ums Christsein geht, dann ist das eine Frage der Güte. Eure Güte gebt allen Menschen zu erkennen. Der Herr ist nahe. Hatte der erste Paragraph ganz viel mit meinem Innenleben als Christ zu tun, wendet sich der zweite Paragraph nun nach außen, dem Außenleben zu. Güte. Was für ein altmodisches Wort. Wissen Sie eigentlich, was Güte ist? Wann hat Ihnen das letzte Mal jemand gesagt, du bist aber gütig? Schon länger nicht mehr, also ich habe es schon lange nicht mehr gehört. Am ehesten kennen wir heute vielleicht noch das Gütekriterium. Also wer zum Beispiel bisher ein Auto mit zwei übereinander stehenden Buchstaben fuhr, ging davon aus, dass diese beiden Buchstaben in sich schon ein Gütekriterium wären. So falsch kann man liegen. Unter Güte versteht man eine freundliche, wohlwollende und nachsichtige Einstellung gegenüber anderen. Eine freundliche, wohlwollende und nachsichtige Haltung gegenüber anderen. Güte hat also etwas mit dem anderen zu tun. Klar, sagt Paulus, eure Güte gebt Anna, Bertha und dem Fritz zu erkennen, weil die eure Freunde sind. Nein, er sagt, eure Güte gebt allen Menschen zu erkennen. Paulus macht keine Ausnahmen. Keine Ausnahmen für Heiden, keine Ausnahmen für Flüchtlinge, keine Ausnahmen für Rechtsradikale oder sonst irgendjemanden. Christen, sagt Paulus, begegnen jedem Menschen erst einmal freundlich, wohlwollend und nachsichtig. Erstmal, weil ich nicht der Meinung bin, dass gütig das gleiche heißt wie blauäugig. Bei der Güte geht es um eine Einstellungssache. Um meine Einstellung gegenüber dem anderen. Jesus begegnete Menschen gütig. Er begegnete ihnen freundlich, wohlwollend und nachsichtig. Das hieß aber nicht, dass er ihnen nicht auch manchmal gehörig die Meinung geigen konnte. Jetzt bei uns ist das Problem halt, dass wir im Meinung geigen ziemlich gut sind und das ganz ohne Geigenunterricht, aber im Gütigsein, da hapert es bei manchen von uns. Vielleicht spreche ich aber auch nur von mir. In Paulus' Kurzdogmatik nimmt die Güte Rang 2 ein. Und auch das sollte uns zu denken geben. Jemand sagte einmal, mit Güte kann man fast jeden Menschen überraschen. Warum? Weil keiner damit rechnet, dass wir gütig sind. Paulus sagt, wenn es ums Christsein geht, dann ist das eine Frage der Güte. Und der dritte Paragraph, wenn es ums Christsein geht, dann ist das eine Frage der Gelassenheit. Macht euch um nichts Sorgen, sondern lasst bei jeder Gelegenheit durch Gebete und Bitte mit Danksagung eure Anliegen vor Gott bekannt werden. Hatte der erste Paragraph mit meinem Innenleben zu tun, der zweite mit meinem Leben nach außen, wendet sich der dritte meinem Leben nach oben zu. Mach dir keine Sorgen. Was für ein schöner Satz. Bei mir klappt er leider gar nicht. Warum? Ich bin ein Sorgentyp. Ein Sorgenprofi. Fragt sie meine Frau, sie wird es bestätigen. Ich kann mir immer richtig gut vorstellen, was passiert, wenn. Da muss nur ein kleines Lämpchen im Auto aufleuchten. Dann geht es schon los. Oh, was das wieder kostet. Und jetzt im Januar, wo so viele Rechnungen kommen. Und am Schluss sehe ich mich in irgendeinem Schuldturm vermodern. Ich erlebe das auch in meiner Praxis als Berater und Therapeut, dass Sorgen viele Menschen heimsuchen. Menschen werden krank an Sorgen, weil das so unglaublich anstrengend ist, sich zu sorgen. Sorgen lassen schlecht schlafen. Sorgen machen Ringe unter den Augen. Sorgen lassen einen faltig werden. Vielleicht sagt man deshalb, die ist aber sorgfältig. Man kann sich um vieles und um ganz wenig Sorgen machen. Das Ergebnis ist immer das gleiche. Ich verliere die Ruhe, die Gelassenheit. Und insofern ist Paulus' dritter Paragraph sehr lebenspraktisch angelegt. Sorge dich nicht, es tut dir nicht gut. Ja, das ist ein schöner Rat, lieber Paulus, aber wohin denn dann bitte mit meinen Sorgenbergen? Na, hin zu Gott natürlich, damit antwortet uns Paulus. Und wie soll das gehen? Ganz einfach, sagt Paulus, bei jeder Gelegenheit. Und dann einfach beten
und bitten.
Ach ja, und dann hat er noch einen guten Tipp. Wenn ihr schon dabei seid, zu beten und zu bitten, sagt Gott auch noch für irgendetwas Danke. Das hilft auch, den Blick von den Sorgen wegzubekommen. Am Schluss von Vers 6 heißt es wörtlich, lasst eure Anliegen vor Gott bekannt werden. Wir müssen nicht hinterm Berg halten. Wir müssen die Dinge nicht mit uns selbst ausmachen. Am besten werfen wir die Sorgen dahin, wo Jesus unsere Sünde hingeworfen hat, ins äußerste Meer. Paul Deitenbeck sagte einmal, die Sorgenfabrik unseres Herzens kann Konkurs anmelden, wenn es uns gelingt, alle Sorgen auf Jesus zu werfen. Im Grunde ist dieser Teil der kurzen Dogmatik im Philipperbrief ein Anti-Stress-Programm für Christen. Hört auf, euch ständig selbst zu stressen und lernt, eure Sorgen ihm anzuvertrauen. Wenn es ums Christsein geht, ist es eine Frage der Gelassenheit. Und der letzte Paragraph. Wenn es ums Christsein geht, dann ist es eine Frage des Friedens. Hatte der erste Paragraph mit meinem Innenleben zu tun, der zweite mit meinem Leben nach außen, der dritte mit meinem Leben nach oben, dann geht es im vierten um mich und mein Leben als Christ und was mich rundherum umgibt. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, beschütze eure Herzen und eure Gedanken in Christus Jesus. Christen sind umgeben vom Frieden Gottes inmitten einer Welt, in der allzu oft Krieg herrscht. Krieg von außen und Krieg von innen. Paulus sagt, Christsein ist eine Frage des Friedens. Wie sieht dieser Frieden aus? Nun, zunächst einmal ist es eine Art Frieden, die alle Dimensionen sprengt. Warum? Erstens ist es kein Frieden, wie wir ihn von dieser Welt kennen, der meistens recht wackelig ist. Es ist nämlich der Frieden Gottes. Und zweitens ist es ein Friede, der unseren Verstand übersteigt, und zwar heftig. Das ist schon mal blöd, weil das haben wir gar nicht gerne, wenn etwas unseren Verstand übersteigt. Da werden wir schnell pampig. Und dabei ist es das Beste, was uns passieren kann. Denn wie gesagt, unsere menschlichen Friedenserlebnisse sind schnell am Ende. Ein böses Wort, ein dummes Erlebnis, eine ungerechte Handlung und schon herrscht wieder Unfriede. Aber nicht bei Gott. Sein Friede ist etwas Dauerhaftes, etwas Ewiges, etwas Gewaltiges und etwas Hemmungsloses, schrankenlos. Und er will uns damit einwickeln und beschützen. Neulich habe ich unsere Hasenstelle winterfest gemacht. Habe lange überlegt, wie kriege ich das hin. Und dann habe ich einfach eine Riesenrolle Noppenfolie gekauft. Und die Hasenstelle rundherum eingepackt, also Loch zum Atmen blieb schon noch. Und jetzt haben es unsere Hasen aber sowas von kuschelig warm. Umgeben vom Frieden Gottes. Was will Gott schützen? Vor allem unsere Herzen und unsere Gedanken. Der Friede Gottes beschütze eure Herzen und eure Gedanken, heißt es wörtlich in unserem Text. Was ist damit gemeint? Das, was wir fühlen und das, was wir denken, das will Gott schützen. Da ist ein enger Zusammenhang zum Vorigen. Sorgen entstehen in unseren Gedanken und sie machen uns jede Menge schlechte Gefühle. Davor will uns Gott bewahren. Wichtig, er bewahrt uns nicht davor, dass uns nicht auch schwierige Dinge geschehen. Aber er will uns davor bewahren, dass wir dann vor Sorge draufgehen. Wenn es ums Christsein geht, ist es eine Frage des Friedens. Ich fasse zusammen. Ist das nicht unglaublich, wie kurz und knapp diese kleine Dogmatik für die Philipper ausfällt und wie lebensnah und praktisch sie ist? Nochmal zum Mitschreiben oder Mitdenken. Paragraph 1. Wenn es ums Christsein geht, ist es eine Frage der Freude. Das, was mich innen ausmacht als Christ. Wenn es ums Christsein geht, zweitens, dann ist das eine Frage der Güte. Da geht es um mich als Christ und wie ich mich nach außen gebe. Paragraph 3, wenn es ums Christsein geht, dann ist das eine Frage der Gelassenheit. Da geht es um meine Haltung nach oben, hin zu dem, der mir meine Sorgen nehmen will. Und viertens, wenn es ums Christsein geht, dann ist das eine Frage des Friedens. Und es geht um das, was mich von Gott her umgibt. Jetzt wünsche ich mir was zu Weihnachten. Und ich wünsche Ihnen was zu Weihnachten. Ich wünsche mir, dass Sie diese 4 Ratschläge des Paulus mit nach Hause nehmen. Und dann packen Sie sie in Gedanken, jeden in ein schönes Päckchen und legen Sie sie unter Ihren Weihnachtsbaum. Sie sind wahrscheinlich wertvoller als alles andere, was darunter liegt. Und dann wünsche ich mir, dass Sie sie an Heiligabend mit leuchtenden Augen auspacken. Die Freude, die Güte, die Gelassenheit und den Frieden. Und dann nehmen Sie sie in Besitz und machen Sie reichlich Gebrauch davon. Amen.